Jetzt kommt Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
In vielen Familien kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen den Generationen. Unsere Eltern und Großeltern wollen uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber nicht selten bekommen wir dabei Ratschläge, von denen wir wissen, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind. Wenn wir dann darüber sprechen wollen, werden diese Gespräche nicht selten mit einem "Euch hat es doch auch nicht geschadet" abgewürgt. Das macht mich persönlich immer etwas traurig und hilflos und ich weiß, dass es vielen von euch genauso geht. In solchen Situationen hilft es, wenn wir handfeste Argumente haben, um deutlich zu machen, dass sich das medizinische Wissen vor allem in den letzten Jahrzehnten rasant gewandelt hat. Darüber wollen wir heute mit Dr. Med Celine Schlager sprechen. Celine ist Kinderärztin und Autorin und hat das Buch Kindergesundheit heute, Schluss mit gefährlichem Halbwissen, geschrieben. Herzlich willkommen, Celine.
Ja, hallo Daniel und Katja. Ich freue mich riesig, bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Celine, in deinem Buch räumst du mit insgesamt 115 Mythen rund um die Themen Krankheiten, kindliche Entwicklung, Ernährung, Schlaf, Kleidung und Sicherheit auf. Du erklärst, was wir mittlerweile anders als unsere Eltern und Großeltern machen sollten und bringst uns Eltern auf den aktuellsten Stand der Wissenschaft. Eine der größten Herausforderungen ist ja damit, überhaupt mit unseren Eltern ja einigermaßen konstruktiv ins Gespräch zu kommen. Hast du ein paar Tipps, wie dieser Austausch gut gelingen kann?
Ja, also ich war ja selbst so ein bisschen leidgeplagt sozusagen. Ich habe ja das Buch in meiner Schwangerschaft geschrieben, weil ich da schon gemerkt habe, puh, da kommen ganz schön viele Konflikte auf mich zu. Mhm. Schon in der Schwangerschaft wurde ich ganz oft irgendwie mit tollen Ratschlägen bewandelt und so weiter. Und ja, erstmal war ich so ein bisschen auf Angriffshaltung und auf Konfrontation und habe dann aber gemerkt, nee, das ist nicht der richtige Weg. Da kommt man nicht in den Austausch und wir wollen ja eigentlich einen Austausch. Deswegen ist für mich, ist glaube ich, wichtig, dass wir wertschätzend miteinander umgehen auf Augenhöhe, weil unsere Eltern sind ja erstmal eigentlich grundlegend gute Menschen. Die wollten ja eigentlich nur das Beste für uns damals. Mhm. Die haben im besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und ich glaube, das sollten wir erstmal uns vor Augen führen. Und dann kann man eben, glaube ich, schön miteinander ins Gespräch gehen. Man kann so einen Perspektivwechsel machen, auch empathisch dem anderen gegenübertreten, wie so diese klare Konfrontationshaltung. Da einfach auf Augenhöhe und wertschätzend kommunizieren. Hey, schau mal, heute haben wir einfach neue Erkenntnisse. Es gibt neue Studien. Wir wissen einfach mehr. Ich verstehe, warum ihr das damals so getan habt, aber ich mache es heute anders, weil ich habe eben anderes Wissen oder ich möchte es anders tun. Ja, einfach da, glaube ich, ein bisschen die beide Seiten sehen.
Okay, dann lass uns jetzt mal über ein paar weit verbreitete Mythen sprechen. Also ich würde als erstes gerne mal einen Blick auf das Thema Ernährung werfen. Also schon beim Stillen zum Beispiel hören ja Eltern immer wieder, dass Mütter oder die Stillenden nichts Blähendes oder Saures essen sollten. Ist da was dran?
Ja, also generell ist natürlich die Ernährung auch in der Stillzeit wichtig, weil das Kind über die Muttermilch mit Nährstoffen versorgt wird. Und wenn die Mutter gut versorgt ist, ist eben auch das Kind erstmal gut versorgt in der Regel. Mhm. Aber der Einfluss von zum Beispiel den blähenden Speisen wie Kohl, Sauerkraut, was es so alles gibt, der wird tatsächlich doch etwas überschätzt. Oder auch von saurem Essen wie Orangen, Zitronen, dass es ein Wunderpopo macht. Weil die Häufigkeit, dass es da eben zu Problemen beim Kind kommt, ist deutlich geringer als eingeschätzt. Und das Problem ist generell, dass wenn man wenn die Mama denkt, oh Gott, das macht Blähung jetzt bei meinem Kind, dass die Mama sich natürlich extrem in ihrer Ernährung dann irgendwann einschränkt. Also sie isst dann keine Zitrusfrüchte mehr, sie isst dann kein Sauerkraut mehr, was eigentlich extrem gesund ist mit Vitamin C. Sie isst keine Kohlsorten mehr. Da ist ja die ganze Ernährung sehr eingeschränkt und dadurch auch nicht mehr so vielfältig, was einerseits für die Mutter erstmal frustrierend ist, weil sie nicht mehr das essen kann, was sie möchte. Zweitens kann es natürlich auch, je nachdem, wie extrem es ist, zu Nährstoffmangel kommen und dann natürlich auch wieder für das Kind schlechte Auswirkungen haben, weil die Mutter erstmal schlechte Laune hat vielleicht, weil es nicht ihr Lieblingsessen essen kann und zweitens halt eben vielleicht auch mit den Nährstoffen nicht so optimal versorgt ist. Es gibt tatsächlich eine Unverträglichkeit, die gar nicht so selten ist. Also man geht davon aus, so rund 1-3% der Kinder haben eine Kuhmilchunverträglichkeit. Das heißt, wenn die Mama Kuhmilch isst, kann sein, dass das Kind dann mit Bauchschmerzen, Blähung oder auch mit Durchfällen reagiert, weil es eben diese Kuhmilch nicht verträgt. Das ist aber rund 1-3%, also nicht so häufig, wie man eben denkt. Und das mit den Blähungen, da empfehle ich einfach zu beobachten, wie reagiert das Kind darauf? Sehe ich vielleicht einen Zusammenhang? Immer wenn ich jetzt einen Sack voll Mandarinen esse, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, kriegt mein Kind einen wunden Popo. Dann würde ich vielleicht doch einen Zusammenhang vermuten, aber generell einfach so was auszuschließen, das ist nicht zu empfehlen. Auch aus dem Grund, die Muttermilch wird ja übrigens nicht aus dem Darm oder so gebildet, sondern die wird aus Blut gebildet. Mhm. Und die Darmgase gehen ja nicht ins Blut über. Mhm. Das heißt, erstmal da einen logischen Zusammenhang wäre eigentlich nicht da.
Ah, spannend. Gibt es denn noch andere mittlerweile widerlegte Mythen über das Stillen?
Oh, sehr viele. Also, ich glaube, die kennen wir alle. Der Klassiker, den ich ganz oft höre, auch in der Klinik, gerade so am Anfang, trink doch mal ein Glas Sekt. Das fördert die Milchbildung oder ein Bier oder was weiß ich. Das Problem ist ein bisschen beim Alkohol, das kann sogar den Milchspenderreflex verzögern. Das heißt, dadurch können wir sogar eher Nachteile bekommen. Nicht zu vergessen natürlich, dass Alkohol auch fürs Kind schädlich ist. Und der Alkohol, der im Blut ist, der Alkoholgehalt entspricht im Endeffekt dem Alkoholgehalt der Muttermilch. Das heißt, das Kind trinkt mit und Alkohol ist natürlich schädlich fürs Kind. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Was natürlich schon so ist, warum man das immer sagt, Sekt entspannt ja oder Alkohol hat ja eine entspannende Wirkung. Und prinzipiell Oxytocin zum Beispiel, das Bindungshormon oder auch Prolaktin, die sind so ein bisschen auf Entspannung angewiesen, jetzt vereinfacht gesagt. Und wenn die Mama sehr gestresst ist, dann wird es eher weniger ausgeschüttet und dadurch kommt die Milchbildung dann vielleicht auch nicht so in Gang. Deswegen Entspannung generell ist schon förderlich, aber die kann man natürlich auf andere Maßnahmen schaffen, wie jetzt ein Glas Sekt. Also das würde ich eher nicht empfehlen. Und dann haben wir natürlich auch noch, was ich ganz oft höre jetzt gerade wieder, das Babywasser wurde ja gerade zurückgerufen, da jetzt auch wieder, du musst deinem Kind doch ein bisschen Wasser geben oder Tee bei vollgestillten Säuglingen. Da möchte ich unbedingt von abraten, ein vollgestilltes Kind braucht kein zusätzliches Wasser, es braucht keinen zusätzlichen Tee. Muttermilch reicht aus und das gilt auch für Kinder, die komplett mit Prä- oder Säuglingsnahrung ernährt werden. Auch die brauchen kein zusätzliches Wasser.
Das finde ich super wichtig. Erklär doch mal kurz, warum das so ist, weil wenn die Temperaturen über die 30-Grad-Marke steigen, dann sind ja doch viele versucht zu sagen, es ist so warm, ein bisschen Wasser zusätzlich schadet nicht, aber es kann tatsächlich schaden.
Ja, genau, es kann schaden. Das Problem ist, die Kinder brauchen ja auch Nährstoffe, die brauchen aber auch Elektrolyte, Blut, Salze. Und wenn die halt reines Wasser bekommen, da kann der komplette Haushalt im Endeffekt durcheinander kommen. Man nennt es auch manchmal eine Art Wasservergiftung sozusagen, weil die Kinder dann so viel Wasser bekommen haben. Dann kommt es zu einer Verschiebung der Blutsalze im Blut, aber auch im Gehirn. Es kann dann bis hin zu Hirnschäden führen im schlimmsten Fall. Da müsste das Kind aber schon sehr viel Wasser natürlich bekommen haben. Aber das könnte dann passieren letzten Endes. Deswegen, die Kinder sollten einfach die richtige Mischung bekommen. Gilt auch bei der Brä. Ich höre auch ganz oft den Tipp, dann man soll weniger Pulver nehmen und mehr Wasser. Auch das ist wirklich nicht zu empfehlen. Die Kinder brauchen einfach dieses richtige Mischungsverhältnis an Elektrolyten, also Blutsalzen, an Zucker, an Nährstoffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, Wasser zudem ist ja einfach ein leeres, also hat ja keine Kalorien, keine Nährstoffe im Endeffekt. Ja. Das heißt, der Bauch ist dann auch voll, die Kinder können auch weniger Nährstoffe aufnehmen. Das ist nochmal zusätzlich dann ein Problem, aber halt eben auch die Verschiebung der Blutsalze im Körper dann.
Okay, aber wenn wir Beikost oder Beikost einführen, dann kann man dem Kind da nebenbei noch Wasser geben?
Ja, das kann man oder sollte man auch irgendwann natürlich. Mhm. Am Anfang, da machen sich ganz viele Eltern immer am Anfang großen Stress. Mein Kind trinkt nichts, oh Gott, es isst schon Brei und es trinkt kein Wasser. Ja. Da wäre ich ganz entspannt, aber das kommt meistens von alleine, der Durst kommt dann. Mhm. Lebensmittel haben ja auch einen gewissen Flüssigkeitshaushalt und am Anfang trinken die ja noch ganz viel Prä- und Muttermilch. Das heißt, da sind die am Anfang noch gut versorgt. Man kann das von Beginn an anbieten mit der Beikost, also einfach den Becher daneben stellen und mit der Zeit werden die Kinder auch trinken, wenn sie Durst haben. Und ja, da sollte man es natürlich anbieten, kann sonst auch zu Verstopfungen führen und so, wenn die Kinder zu wenig trinken. Aber die sagen das eigentlich auch. Also Kinder sind das sehr intuitiv.
Dann lass uns mal gleich bei Beikost bleiben. Da gibt es ja auch verschiedene Mythen und die Großeltern wollen ja häufig, dass relativ schnell Brei oder Beikost eingeführt wird. Sie sagen dann ja oder argumentieren dann häufig auch gerne, dass es schließlich Gläschen ab dem vierten Monat gibt. Also ganz offensichtlich brauchen Kinder zu diesem Zeitpunkt dann schon Brei. Und was ich auch gehört habe, ist, dass die Großeltern sagen, dass Muttermilch dann ab dem vierten Monat sowieso nicht mehr nahrhaft genug ist. Können wir das widerlegen irgendwie?
Ja, also ich höre das auch ganz oft, gerade gestern wieder, dass sogar Ärzte das empfehlen, dass man doch den Karottenbrei verflüssigen sollte und dann den Sauger größer schneiden und das Kind doch den Karottenbrei aus der Flasche geben soll. Mhm. Also davon ist wirklich unbedingt abzuwarten.
Ärzten, ja?
Ja, das war eine Ärztin, die das empfohlen hat tatsächlich. Gerade gestern, wir hatten so einen Elternstammtisch und da hat mir das eine befreundete Hebamme gerade erzählt. Also ja, ganz, ganz wild. Davon ist wirklich unbedingt abzuraten. Warum? Also der Darm ist einfach noch nicht reif dafür. Und das Problem ist, wenn der Darm nicht reif dafür ist und zu früh Lebensmittel bekommt, die er nicht wirklich verarbeiten kann, kann es einfach langfristige Folgen haben fürs Kind. Wir wissen ja heutzutage, Mikrobiom ist ja in aller Munde. Das Mikrobiom ist einfach unglaublich sensibel und wird durch ganz viel beeinflusst, aber steuert auch ganz viel Stoffwechselprozesse und so weiter und so fort. Und wenn da einfach der Darm zu früh geärgert wird, kommt er aus dem Gleichgewicht und es kann eben langfristig Probleme machen. Nicht nur im Darm selbst, also dass das Kind langfristig Verdauungsbeschwerden hat, Reizdarm und so weiter, aber auch insgesamt. Der Darm reguliert ja sehr viel, das Immunsystem, Stoffwechselprozesse, kann es da eben Probleme geben. Deswegen wirklich mein Rat, unbedingt auf die Reifezeichen achten des Kindes. Und die sind einfach total individuell. Also da gibt es keinen perfekten Zeitpunkt, sondern der perfekte Zeitpunkt fürs Kind ist halt eben, wann das Kind bereit ist. Die Reifezeichen, vielleicht für die, die jetzt gerade nicht wissen, was das ist, die Reifezeichen klassischerweise sind eben, dass das Kind den Kopf stabil halten kann, dass das Kind mit Hilfe, etwas Hilfe aufrecht sitzen kann, dass das Kind diesen Saug- oder Streckreflex, also wenn man einen Löffel an den Mund hält, dann strecken die so die Zunge am Anfang raus. Also die schieben das so weg und das lässt nach. Das ist nicht mehr wirklich vorhanden. Und dann noch so weiche Reifezeichen, aber die würde ich nicht komplett sozusagen nur wenn das Kind es hat, dass man da schon anfängt, also die anderen sind wichtiger, sind, dass das Kind sich eben Dinge in den Mund steckt, dass es Interesse hat am Essen, sind auch so ein bisschen Vorboten, dass es bald soweit sein könnte. Und das kann halt eben sein, ab dem fünften Monat, also mit Ende des vierten Monats, also nicht mit dem vierten Monat, sondern wirklich fünfter Monat oder halt erst im siebten Monat. Und das ist wirklich total individuell. Und man sollte aber wirklich nicht vor dem fünften Monat anfangen. Also davon ist definitiv abzuraten. Ja, viele Eltern machen sich ja auch Sorgen, dass die Muttermilch nicht ausreicht oder dass das Kind nicht satt wird von der Muttermilch. Da vielleicht noch generell so zwei, drei Anhaltspunkte, weil oft reicht nämlich eben die Muttermilch und das ist eher so ein Gefühl, das eigentlich gar nicht wirklich so stimmt in dem Moment. Wie man merkt, dass die Muttermilch ausreicht, ist, dass das Kind eben so ungefähr 6 nasse Windeln hat in 24 Stunden, also dass es regelmäßig eben Urin ablässt, dass auch der Urin nicht irgendwie dunkel ist, sondern dass er wirklich schön hellgelb ist, so wie eben auch unserer ist, wenn wir ausreichend trinken, dass das Kind an Gewicht zunimmt, das ist auch ein gutes Anzeichen dafür, dass eben die Milch ausreicht und dass das Kind generell einfach zufrieden wirkt, so sich beruhigen lässt. Das sind auch Anhaltspunkte, dass eben die Muttermilch ausreichend ist. Weil nicht immer ist natürlich, wenn das Kind viel weint, der Hintergrund, dass die Muttermilch eben nicht ausreicht, sondern es gibt natürlich auch noch andere Gründe. Und meistens ist doch die Milch ausreichend. Und wenn aber doch irgendwie da Zweifel bestehen, gerade wenn die Kinder eben noch sehr klein sind, dann würde ich definitiv empfehlen, vielleicht eine Stillberatung zu Rate zu ziehen, dass man schauen kann, nochmal von professioneller Seite, passt da alles oder kann man vielleicht irgendwie noch was optimieren.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist kortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Okay, und wie ist das mit der Muttermilch? Ist die noch nahrhaft?
Dass sie nicht mehr nahrhaft? Nein, die ist noch nahrhaft genug. Also die reicht. Genau. Man sagt, dass die Muttermilch so ungefähr bis zum 7., 8. Monat ausreichend ist. Mhm. Dann gibt es meistens zuerst Probleme mit Eisen, weil die Muttermilch doch nicht so viel Eisen enthält. Und dann können die Kinder einen Eisenmangel entwickeln. Was manchmal ein bisschen dann den Beikostbeginn verschleiert, weil ein Eisenmangel kann gleichzeitig auch so Appetitlosigkeit machen. Und wenn man da vielleicht den Moment dann verpasst und das Kind noch keine Beikost isst und aber schon einen Eisenmangel entwickelt hat, kann sein, dass man denkt, das Kind hat ja immer noch kein Interesse an Beikost und dann verschleppt sich das immer weiter. Also wenn das Kind ganz lange kein Interesse hat an Beikost und dann sollte man auf jeden Fall mal gucken, ob da vielleicht nicht mittlerweile ein Eisenmangel ist. Aber bis in den 7., 8. Monat ist das Kind gut versorgt mit Muttermilch.
Okay. Ah. Es gibt ja auch ganz zahlreiche Mythen, die sich um das Thema Schlaf ranken. Also unsere Generation, ich weiß es von mir, wir wurden ja häufig schreien gelassen, damit wir lernen, alleine einzuschlafen. Das hat so vermeintlich wunderbar geklappt, dass uns das auch heute noch ganz, ganz häufig ans Herz gelegt wird. Wie können wir denn erklären, warum das wirklich schädlich ist?
Ja, ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, dass es immer noch Kinder gibt, die schreien müssen. Ich habe das auch schon mal als Rat bekommen für unseren Sohn, weil wir auch ein, ich nenne es immer Neandertaler-Baby haben. Also im Endeffekt, die Kinder kommen ja als physiologische Frühgeburt auf die Welt. Also das muss man erstmal wissen. Die Kinder sind nicht lebensfähig ohne uns. Erstmal, die brauchen uns. In anderen, im Tierreich ist es ja teilweise so, dass die Kinder schon, die kommen auf die Welt, können schon laufen, können schon fressen alleine. Das ist bei unseren Babys ja nicht so. Die sind eine Frühgeburt, das heißt, die brauchen uns, um zu überleben. Und deswegen suchen die auch unsere Nähe. Die suchen unsere Nähe, weil die Nähe von Mama und Papa bedeutet Schutz, bedeutet Überleben, bedeutet Sicherheit. Früher wäre ein Kind, das irgendwie alleine in der Höhle geschlafen hätte, wäre gestorben. Deswegen auch Neandertaler-Baby. Also ich finde es ganz süß, muss ich sagen. Und früher wäre halt einfach das Kind gestorben. Und deswegen ist es ein total normales Bedürfnis, dass das Kind eben bei Mama und Papa sein möchte. Und das eben auch in der Nacht, weil die Nächte sind ja besonders unsicher gewesen früher. Die Dunkelheit, die Kälte. da braucht das Kind einfach die Nähe von Mama und Papa und das ist ein physiologisches Bedürfnis. Und da sind wir eben, wir Eltern, dafür da, die Kinder zu regulieren und für sie da zu sein. Und auch da ist der Entwicklungsprozess von Kind zu Kind eben total unterschiedlich. Es gibt Kinder, die schlafen schon mit wenigen Wochen durch. Und es gibt halt Kinder, die schlafen im 4., 5. Lebensjahr noch nicht durch. Und das ist völlig in Ordnung. Und da hilft auch kein Schreien lassen dann, weil damit lernt das Kind eigentlich nur, es kommt ja eh niemand. Es bringt ja nichts. Und eigentlich sollte das Kind ja lernen, ich habe ein Bedürfnis und mein Bedürfnis ist wichtig. Und mein Bedürfnis wird befriedigt von meiner Vertrauensperson, weil die ist für mich da. Mhm. Also, ja.
Das Zusammenschlafen mit dem Neandertaler Baby ist ja häufig im Familienbett. Ja. Das ist den vorherigen Generationen ganz oft ein Dorn im Auge. Also viele Eltern müssen sich anhören, dass sie das Kind dann ganz sicher ewig nicht aus dem Bett rausbekämen. Auch mit 16 wird es noch da schlafen oder auch die Gefahr für den plötzlichen Kindstod wird angegeben, dass die viel höher ist. Oder dass es eben wahrscheinlich der Partnerschaft schadet, wenn die Kinder bei den Eltern schlafen. Mhm. Was sagst du denn dazu?
Ja, ich bin großer Freund vom Familienbett. Wir haben selber eins. Vielleicht bin ich da auch nicht ganz so objektiv, aber ich kenne natürlich auch die Studienlage. Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass prinzipiell erstmal ein Co-Sleeping, also Schlafen im Elternzimmer, sogar empfohlen ist im ersten Lebensjahr. Also auch von der Deutschen Gesellschaft für Kindermedizin. Das schützt vor dem plötzlichen Kindstod. Beim Co-Sleeping, also beziehungsweise Familienbett, da ist sind die Ansichten nicht ganz so gleich. Man muss aber dazu sagen, dass zum Beispiel die Atemstimulation vorherrschend ist, wenn die Eltern neben dem Kind schlafen. Also die Atmung vom Kind wird stimuliert durch diesen Körperkontakt. Mhm. Die Eltern kriegen auch eher mit, wenn was ist, einfach durch die Nähe. Und was auch von Vorteil ist, dass Studien gezeigt haben, dass das Kind länger gestillt wird, wenn es im Familienbett schläft. Und Stillen wirkt auch wieder schützend, also protektiv vor dem plötzlichen Kindstod. Natürlich ist wichtig, dass man entsprechende Vorsichtsmaßnahmen vor allem im ersten Lebensjahr hat. Also ein Wasserbett wäre jetzt nicht dafür geeignet. Es sollten auch keine Kissen in der Nähe des Kindes sein. Es sollten auch keine Bettdecken, schwere Bettdecken in der Nähe des Kindes sein. Also man sollte schon die Regeln für den sicheren Kidsschlaf beherzigen. Mhm. Aber tatsächlich Co-Sleeping hat durchaus auch seine Vorteile.
Ja, die Kinder, die man hat schreien lassen früher, die schliefen ja angeblich danach auch wunderbar durch. Und viele Eltern hören, wenn ihr Kind das mit 5 Monaten beispielsweise noch nicht tut, dass das nicht normal sei. Also bestimmt würde sich natürlich die Situation bessern, wenn wir abstillen oder vielleicht den Tagesschlaf kürzen. Aber das hilft in der Regel nicht, oder?
Nee, leider nicht, wenn es so einfach wäre. Ne? Also, das wäre ein Traum. Nee, so einfach ist es leider nicht. Da ist halt jedes Kind einfach individuell. Und der Schlaf hat ja ganz viele Faktoren, die den beeinflussen. Also da ist es natürlich die Schlafumgebung, aber auch die Umgebung tagsüber. Was hat das Kind tagsüber erlebt? Was war tagsüber? Was muss das Kind im Schlaf verarbeiten? Dann Wachstumsprozesse, die Nahrung. Was hat das Kind gegessen? Wann hat das Kind zuletzt gegessen? War der Tag sehr stressig oder war der Tag entspannt? Aber auch psychische Faktoren. Also der Schlaf, da wirken so viele Faktoren ein. Und leider bringt das nicht, wenn man irgendwie nur den Tagschlaf kürzt oder abstillt. Meistens macht es die Nächte sogar erstmal schlechter, weil wenn man den Tagschlaf irgendwie verkürzt, dann sind die Kinder abends überdreht oder übermüdet, was dann eher noch zu schlechteren Nächten führt. Und auch das Abstillen, also da ist ja auch immer der Rat, ja, still ab, dann hast du bessere Nächte. Da haben Studien auch nicht wirklich einen Vorteil gezeigt. Also es gibt eine Studie, da wurde abends nochmal ein Brei gegeben und dann, also nahrhaften Brei, und die Kinder haben 7 Minuten länger geschlafen. Mhm. Also ich finde das jetzt 7 Minuten. Also ja, ob sich dann lohnt, dafür abzustellen, das finde ich deswegen abzustellen. Also das ist kein Grund dafür. Nee. Genau, da muss man einfach das Gesamtkonzept anschauen und gucken, was kann man irgendwie verbessern, wenn es natürlich jetzt beide stört. Also ist ja auch immer eine Frage, ob es die Eltern stört, dass das Kind eben nicht durchschläft. Also das ist ja immer Ansichtssache.
Ja, ich fand das ganz spannend, weil gerade stillend im Familienbett ist es ja so, dass sich die Schlafzyklen synchronisieren. Das heißt, unsere Kinder wecken uns dann häufig in den Leichtschlafphasen.
Ja.
Und da habe ich gemerkt, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, dass man ununterbrochen schläft, sondern dass die Schlafdauer zumindest halbwegs in dem Rahmen ist, dass man sich erholt fühlt.
Genau, total. Also kann ich voll so unterschreiben.
Also ich kann sagen, dass die meisten Eltern, die ich kenne, das ganz schön anstrengend finden, wenn das Kind in der Nacht aufwacht und stillen will. Aber,
ja, aber ist es was anderes, wenn du halt erst ins Kinderzimmer gehen musst oder
genau
die Wäsche machen musst? Also dann ist man natürlich hellwach. Insofern beim Stillen sagen viele Eltern, ach, ich habe gar nicht gemerkt, also angedockt und sofort wieder eingeschlafen. Das erleichtert die Sache schon enorm.
Ja, ja, so geht es mir. Mein Mann will die ganze Zeit, dass wir abstillen, weil er meint, es wird dann einfacher. Aber ich sage, ja, dann muss ich aufstehen in der Nacht und das Fläschchen machen.
Genau.
Dann bin ich wach. Also deswegen, ich bleibe lieber liegen. Ich merke das teilweise gar nicht und dann schlaf ich auch weiter, das ist für mich in Ordnung.
Okay, aber lasst uns trotzdem anerkennen, dass jede Stunde, wenn das Kind jede Stunde an die Brust will, ist
natürlich anstrengend. Ja, definitiv.
Ja,
ich habe da eine Freundin, da kommt das Kind wirklich stündlich. Die tut mir wirklich mittlerweile echt leid. Und wir sind da auch echt dran, dass wir da irgendwie Lösungen finden. Das ist nämlich wirklich eigentlich Folter. Mhm. Also Schlafmangel oder Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode, ne? Also definitiv, das wollte ich jetzt hier nicht unterschlagen.
Ja, ja, nee, da kam ich dann auch an meine Grenzen. Also als dann wirklich stündlich mit anderthalb Jahren nachts die Brust gesucht wurde, da habe ich aber auch gemerkt, das ist gar kein Nahrungsbedürfnis mehr, sondern wirklich ein Kuschelbedürfnis.
Mhm. Ja,
das stimmt.
Total.
Mir ist auch gefallen, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was das mit der Partnerschaft macht, wenn das Baby im Bett schläft. Also schadet das Partnerschaften so per se?
Puh, ich glaube, also da kenne ich jetzt ehrlicherweise keine Studie zu. weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gibt.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, es ist aber auch sehr individuell, ne? Also erstmal ist es ja rein gesetzlich übrigens verboten, vor dem Kind oder neben dem Kind sexuelle Handlungen zu vollziehen. Okay. Das ist, glaube ich, vielen auch gar nicht bewusst oder bekannt. Genau, ist vor Gesetz verboten.
Oh.
Aber ich glaube, es gibt ja auch einfach andere Orte, wo man sich nah sein kann oder miteinander kuscheln kann oder wie auch immer. Ich glaube, wenn die Partnerschaft intakt ist, wird das davon keinen Schaden nehmen, ist meine Meinung. Aber ja.
Genau, sie wird quasi sogar belebt, weil man fantasievoller sein
kann. Genau.
Also ich bin natürlich nicht repräsentativ, aber unserer Partnerschaft, also mein Mann ist zwischenzeitlich ausgezogen, weil er einfach immer wach geworden ist und ich nicht. Und wir haben tatsächlich mehrere Jahre getrennt geschlafen, mittlerweile schlafen wir wieder zusammen. Und unserer Partnerschaft hat es nicht geschadet, wie gesagt, nicht repräsentativ, aber es ist nicht so, dass die da automatisch dran zerbrechen.
Okay, dann lass uns mal weiter in den Mythen gehen und auf das Warmanziehen eingehen. Also die Großeltern sind ja wirklich häufig besorgt, wenn Babys keine Socken anhaben oder keine Mützen.
Mhm. Ja.
es ist super wichtig, dass Babys Socken und Mützen tragen. Alles andere ist egal. Nein.
Auch bei 35 Grad,
genau. Kannst du vielleicht einen kurzen Überblick geben, wie wir als Eltern sicherstellen, dass unser Baby warm genug ist und nicht zu heiß. Und diese Mythen mit den Socken und der Mittelohrentzündung und der Kopfbedeckung irgendwie schon widerlegt sind?
Ja, können wir gerne. Also ich kenne diese Nachrichten auch. Wenn ich meinen Großeltern Bilder schicke von unserem Sohn, dann kommt immer, der braucht Schuhe, wir kaufen ihm mal Schuhe. Oder Socken, das arme Kind. Also, ich kenne es. Ja, also erstmal Kinder haben sehr häufig kalte Hände und Füße am Anfang. Liegt daran, dass einfach die Feinregulation noch nicht so ausgeprägt ist, was die Durchblutung anbelangt. Das ist erstmal normal. Das bedeutet aber nicht, dass die Kinder frieren. Man kann bei Kindern schauen, ob sie warm genug haben, relativ einfach, indem man den Nacken fasst. Der ist auch in der Regel immer ganz gut griffbereit. Also einfach die Hand zwischen die Schulterblätter legen und wenn es da schön warm ist, aber nicht schwitzig auch, dann hat das Kind eigentlich die optimale Temperatur, ganz egal, ob Hände oder Füße kalt sind. Und dann kommt ja immer die Aussage, ja, kalte Füße machen krank. Da muss man ein bisschen differenzieren. Also erstmal, krank wird man ja von Krankheitserregern, also von Viren und Bakterien. Das heißt, die kalten Füße an und für sich machen erstmal nicht krank. Es ist jedoch schon so, da gibt es Studien, die gezeigt haben, dass wenn die Hände und Füße kalt sind, ist ja die Durchblutung in den Bereichen nicht ganz so gut. und dann auch häufig die Durchblutung in den Schleimhäuten, also Nase und Mund, ebenfalls reduziert. Und wenn eine Durchblutung nicht so gut ist, dann können die Krankheitserreger leichter eindringen in Nase und Mund. Also darüber gelangen sie ja meistens hin in den Körper. Und dann kann es natürlich eben dazu kommen, dass man krank wird. Aber dazu braucht es halt eben auch die Krankheitserreger. Und generell ist es schon so, dass wenn die Kinder häufig barfuß laufen, wird auch das Immunsystem gestärkt. Und die haben viel, viel seltener kalte Füße, weil oft ist es eher so, dass die Kinder kalte Füße bekommen, weil zum Beispiel die Schuhe zu eng sind, weil die Socken zu eng sind und eben nochmal zusätzlich die Durchblutung herunterfahren, weil da irgendwie was abgeschnürt ist oder enge Klamotten. Also wenn der Fuß in Bewegung ist, dann ist er eigentlich selten kalt. Und der kann halt natürlich am besten in Bewegung sein, wenn er genug Platz hat.
Mhm. Okay. Ja, spannend. Die Erfahrung mache ich auch immer wieder.
Ja.
Was ganz viele Eltern auch immer wieder hören, sind ja die Warnungen vor dem Verwöhnen. Mhm. Also es wird dann ganz häufig geraten, nicht unbedingt auf jeden Mucks sofort zu reagieren und Kinder auch ruhig mal nörgeln zu lassen und ihnen auch mal Zeit zu geben, sich so richtig auszubocken. Kann man denn Kinder verwöhnen?
Also erstmal, Kinder können frühestens so ab 4 bis 5 Jahren überhaupt so einen Perspektivenwechsel machen. Also, dass sie überhaupt bewusst irgendwelche Handlungen machen, um jemand anderen sozusagen zu manipulieren, finde ich eigentlich das falsche Wort. Aber ich glaube, es ist klar, was gemeint ist. Also, dass sie bewusst irgendwelche Handlungen machen, um was zu erreichen sozusagen. Was sie natürlich schon... frühestens ab 5 Jahren, viele Kinder auch erst mit 7 Jahren. Ne? Also das ist ja auch wieder sehr individuell. Aber was sie natürlich schon haben, sie haben Bedürfnisse und die Bedürfnisse wollen befriedigt werden und das möchten sie auch. Das ist ihr Ziel. Also sie haben Bedürfnisse und sie wollen eine Bedürfnisbefriedigung, wie wir auch. Wenn wir Hunger haben, essen wir was, ne? Jetzt einfach gesagt. Mhm. Und dafür sind halt natürlich wir Eltern da. Das macht ja auch die sichere Bindung, indem das Bedürfnis vom Kind gestillt wird, baut sich ja einfach eine Bindung auf. Das Kind merkt, meine Mama, mein Papa ist für mich da. Mein Bedürfnis wird gestillt. Und prinzipiell finde ich dieses Verwöhnen auch eigentlich, ich verstehe nicht so ganz, warum das immer so negativ behaftet ist, weil eigentlich ist ja Verwöhnen erstmal was Schönes. Also wenn wir selber sagen, ja, ich habe mich mal richtig schön verwöhnt oder ich habe es mir gut gehen lassen. Oder man sagt zu seiner Freundin, ja, lass dich doch mal verwöhnen. Du hast es dir verdient. Warum gestehen wir das eigentlich unseren Kindern nicht zu, dass sie sozusagen verwöhnt werden? Das heißt ja eigentlich erstmal sich was Gutes tun. Und prinzipiell möchte man ja eigentlich seinem Kind auch was Gutes tun. Man möchte seinem Kind ja nichts Schlechtes tun. Und deswegen, nee, eigentlich, man kann kein Kind verwöhnen, um es kurz zu sagen.
Also Moment, man kann kein Baby verwöhnen auf jeden Fall. Aber
genau, kein Baby, genau, ja.
Okay. Weil selbstverständlich, also wenn wir jetzt, gehen wir ins Alter der Schulzeit oder so, da
ja, auf
ist
jeden Fall.
Eine zu starke Verwöhnung ist da durchaus, also wenn, dann könnten wir das definieren, was zu starke Verwöhnung ist. Aber wenn man dem Kind im Schulalter zum Beispiel alles abnimmt, also jeden kleinen Stein aus dem Weg,
dann
geht es doch in die negative Richtung. Also wir müssen es wirklich...
Baby und Kleinkinder.
Genau. Das auf jeden Fall, da bin ich total dabei.
Und da ist natürlich wichtig, aber auch, man muss es auch sagen, also das geht nicht darum, dass man den Kindern auch alles abnimmt. Also ich finde auch, ein Kleinkind kann durchaus schon eigene Aufgaben übernehmen. Das ist teilweise auch positiv fürs Kind. Das stärkt den Selbstwert. Sie werden selbstständig. Also ich sehe es auch bei meinem Kind schon. Der hilft schon ganz viel mit. Das ist für mich einfacher und für ihn aber auch total toll. Er sieht, er kann was alleine machen. Das stärkt die Kinder. Also damit meine ich jetzt nicht, dass man Kindern alles abnimmt und ja, ihnen alles hinterhertragt. Das können die auch schon früher übernehmen. Mit Verwöhnen, da meine ich eher so, dass man das Kind irgendwie tröstet, wenn es Schmerzen hat oder wenn es weint oder wenn es jetzt gerade kuscheln möchte, dass man es in den Arm nimmt. Das meine ich jetzt eher mit Verwöhnen.
Na, es gibt ja, im Internet gibt es diese lustige, das wird wirklich kontrovers diskutiert, da gab es irgendwie eine Mutter, die die Klobrille für das Kind warm geföhnt hat. Und da war ich, okay. Da schieben sich jetzt sozusagen die Geister, ist das verwöhnt oder nicht. Ich persönlich sage, ey, wenn das so schwierig ist für das Kind aufs Klo zu gehen, wenn die Klobrille kalt ist, ich kenne das, ich finde es super unangenehm, dann ist das nicht verwöhnt, wenn die Mutter das anwärmt, weil es halt ein Problem löst. So. Aber ich weiß, dass da ganz viel drüber diskutiert wurde und es auch Leute gibt, die halt sagen, nee, also bitte, da geht es ein bisschen einen Schritt zu weit. Also dieses Verwöhnen ist auch so ein Wort, was man wahrscheinlich erstmal definieren muss. Kindern wird ja auch häufig unterstellt, sie würden uns dann auf der Nase herumtanzen, wenn wir jetzt nicht konsequent Grenzen setzen. Was sagst du denn dazu?
Also natürlich braucht ein Kind Grenzen. Das ist wichtig für Kinder, weil Grenzen geben den Kindern auch Halt. Mhm. Also Kinder brauchen natürlich auch Grenzen. Aber wir haben ja häufig so diese althergebrachten, unüberlegten Regeln, Grenzen, weil man das halt einfach schon immer so gemacht hat. Da wird auch gar nicht drüber nachgedacht eigentlich, ob das überhaupt auch Sinn macht. Also man hat es halt schon immer so gemacht und dann machen wir das jetzt auch so. Da möchte ich wirklich mal appellieren, dass man einfach das hinterfragt. Macht es noch Sinn? Ist es überhaupt noch eine Grenze, die ich auch für mich selber einhalten möchte, die ich für sinnvoll erachte, oder übernehme ich die einfach nur, weil es halt schon immer so, weil die Leute meinen, das muss man so machen, weil die Leute sonst blöd gucken oder so. Mhm. Was ist denn da eigentlich mein Gedankengut dahinter? Und auch so ein bisschen, was brauche ich und was braucht aber auch mein Kind? Also vielleicht auch wieder so nach dem Bedürfnis schauen. Welches Bedürfnis habe ich? Wo ist meine Grenze? Welche Regeln brauche ich, damit es mir gut geht? Aber natürlich auch, welche Regeln braucht mein Kind, damit es meinem Kind gut geht? Weil ich finde, generell gibt es nicht nur die Grenzen fürs Kind, es gibt auch Grenzen für Eltern. Also auch Eltern können grenzüberschreitend sein in ihren Handlungen. Deswegen finde ich, sollten für alle einfach Grenzen gelten. Mhm. Und ja, dazu meine ich aber auch keine irgendwie so leere Drohungen oder irgendwelche Strafandrohungen. Also wirklich klare Grenzen, die einfach für alle gelten, aber in einem wertschätzenden Umgang. Also ja.
Genau, einfach Orientierung geben. Ne?
Ja. Ja. Genau, ja, man braucht einfach den Halt.
Also neben den Grenzen war ja bei uns in der Familie das Thema, was am häufigsten zu Dissonanzen führte, die Entwicklung der Kinder. Also mein Sohn beispielsweise, der ist erst mit 1,5 Jahren gelaufen und davor nur durch die Gegend gerollt. Und meine Eltern befürchteten immer, der würde nie laufen lernen und vermuteten, ich würde ihn viel zu viel herumtragen und das würde schaden. Sie gab mir dann den Rat, ihm einfach mal die Hände anzubieten oder ihn doch wenigstens endlich mal hinzusetzen, damit er wenigstens das lernt. Ich habe dann immer nur gesagt, ich habe noch kein gesundes Kind erlebt, das einfach liegen geblieben ist. Ja, aber das hat nicht so viel geholfen. Aber auch bei der Sauberkeitsentwicklung und beim Sprechen ließ er sich einfach wahnsinnig lange Zeit. Heute weiß ich, dass er einfach jemand ist, der einfach erst mal schaut, wie alles ganz genau geht. Und wenn er sich dann sicher ist, dass es jetzt auch klappt, dann macht das einfach. Zwar spät, aber dann immer gleich wirklich gut. Wie trete ich denn solchen durchaus ja gut gemeinten Ratschlägen entgegen?
Ja, kenne ich die Diskussion. Und ehrlicherweise, ich weiß, wie es dir ging, aber ich habe mich oft auch dann selbst so ein bisschen als Mutter hinterfragt, schade ich meinem Kind jetzt? Mache ich was falsch, wenn ich da jetzt nicht das Kind irgendwie an den Händen laufen lasse oder hochziehe? Aber es ist tatsächlich so, jedes Kind ist total individuell und hat sein eigenes Entwicklungstempo. Und das ist total normal. Und wir schaden dem Kind eher, indem wir vorne weggreifen, weil wir damit dem Kind die natürliche Neugierde und das natürliche Erforschen, das eigene Entdecken so ein bisschen ein Stück weit nehmen. Und wir nehmen dem Kind auch die Möglichkeit, die Schritte selber zu machen. Der Schritt zum Beispiel vom Liegen ins Aufrichten, das sind ja ganz viele kleine Schritte. Und indem wir das Kind dann von uns aus aufrichten, weiß das Kind ja die Schritte dazwischen, kann es gar nicht erlernen. Ja. Diese Schritte kann es gar nicht gehen. Und deswegen ist es eigentlich super wichtig, dass wir dem Kind vertrauen, dass das Kind sein eigenes Tempo hat. Und wenn das Kind gesund ist, dann wird es auch den Weg gehen, weil das ist im Kind verankert. Die Neugierde, der Entdeckerdrang, das Kind möchte mehr sehen, möchte vorankommen, dann wird es das Kind auch machen.
Mhm. Du hast ja gesagt, du bist Kinderärztin und ganz sicher laufen dir irgendwie auch ganz viele Mythen im Praxisalltag über den Weg. Zum Beispiel hält sich ja sehr hartnäckig, dass Fieber bei Kindern immer gesenkt werden sollte, um beispielsweise Fieberkrämpfen vorzubeugen. Wir haben dazu schon ganz ausführlich in Folge 15 mit Dr. Rupa Dernick gesprochen. Aber vielleicht kannst du auch noch mal kurz zusammenfassen, warum Fieber eigentlich unser Freund und Helfer ist.
Ja, also Fieber ist ja erstmal eigentlich nur ein Symptom, ist ja gar keine Krankheit. Mhm. Und Fieber ist eigentlich total toll, ne? Das ist eigentlich eine super Reaktion, weil was macht der Körper? Der Körper fährt sich auf Hochtouren, um eben diese Krankheitserreger zu bekämpfen. Weil bei hohen Temperaturen können sich halt eben auch Viren, Bakterien einfach schlechter vermehren. Und deswegen ist es eigentlich eine super Reaktion und ein Kind darf auch prinzipiell erstmal fiebern, weil damit ermöglichen wir dem Kind auch besser eben gegen die Krankheit anzukämpfen und ist erstmal nichts, was man eigentlich bekämpfen muss, solange es dem Kind natürlich gut geht. Deswegen sage ich auch immer Schmerzmittel statt Fiebermittel. Ich bin kein Freund von dem Begriff Fiebermittel, weil Fiebermittel bezeichnet so ein bisschen, man muss das Fieber bekämpfen, aber eigentlich muss man Fieber gar nicht bekämpfen. Also es gibt so ein paar Studien, die zeigen, dass es erst ab 42,5 wirklich tödlich wird. Und ganz ehrlich, ein Kind, das 42 Fieber hat, das liegt im Krankenhaus. Das ist nicht mehr bei euch zu Hause. Ja. Das ist einfach richtig krank. Aber es gibt halt einfach Kinder, die haben 38,5, 39, 39,5 Temperatur. Die spielen in der Ecke, die sind gut drauf. Dann braucht das Kind kein Fiebermittel, aber das Kind braucht ein Schmerzmittel, wenn es zum Beispiel bei einer Temperatur von 38,0, 38,5 wirklich echt da hängt und es wirklich Schmerzen hat, dann hat es das Recht auf Schmerzmittel. Aber nicht anhand der Temperatur festmachen, also wirklich eher nach dem Zustand des Kindes gehen, weil Fieber an und für sich ist eigentlich erstmal super.
Ja, finde ich total wichtig zu wissen und viele gucken mich dann immer noch sehr erstaunt an und sagen, was, das muss doch weg. Nee, muss es nicht.
Nee, ist ganz toll.
Ja. In deinem Buch schreibst du ja sehr ausführlich über die Kindergesundheit und ich habe da auch noch so einiges gelernt, was ich vorher nicht wusste. Also beispielsweise, dass Infekte nicht die Folge des Zahnens sind, sondern der Zahndurchbruch auch durch sie ausgelöst werden kann. Und auch ich war bisher immer noch der Überzeugung, dass grüner oder gelber Schnodder Anzeichen für eine bakterielle Infektion ist. Das ist aber Quatsch, richtig?
Also bezüglich des Schnodders, fangen wir vielleicht mal mit dem an.
Ja, gerne.
Also da ist es tatsächlich gar nicht so eindeutig. Also da gibt es ein paar Studien, die das untersucht haben. Also erstmal muss man vielleicht mal über den Schnodder generell reden. Also am Anfang ist der Schleim meistens klar und ganz dünnflüssig und so durchsichtig. Und im Laufe des Infekts dickt er immer weiter ein. Der wird immer zäher, immer dickflüssig, weißlicher und dann halt auch irgendwann im Verlauf gelb und grün. Mhm. Man weiß bis heute noch nicht so genau, warum diese ganzen Farben entstehen. Man nimmt an oder hat herausgefunden, dass halt in dem Schnodder ganz viele abgestorbene Zellen sind, unter anderem auch Abwehrzellen, Immunzellen, aber auch Viren und Bakterien. Und man nimmt an, dass dadurch halt eben diese Farbveränderungen kommen. Jetzt hat eine Studie herausgefunden, dass es schon so ist, dass tendenziell häufiger Bakterien im Schnodder sind oder bakterielle Infekte dahinter stecken, wenn der Schnodder gelb oder grün ist, aber eben halt nicht immer. Mhm. Weil es gibt auch Viren, die eben den Schnodder grün und gelb machen oder auch im grünen und gelben Schnodder gibt es halt eben auch Viren, die vorkommen. Mhm. Das heißt, es kann halt eben mal ein Indiz sein, aber halt kein Beweis. Und generell sind natürlich bei Kindern schon deutlich häufiger die viralen Infekte. Und es wäre natürlich jetzt eine schlechte Folge, wenn man da jetzt sagt, okay, grüner Schnodder, Kind kriegt sofort ein Antibiotikum. Da hätten wir einen deutlich höheren Antibiotikaverbrauch, was natürlich auch insgesamt fürs Kind selber nicht gut ist, aber auch für die Umwelt nicht gut ist. Antibiotikaresistenzen nehmen ja immer weiter zu. Deswegen ist es super wichtig, dass man das einfach im Gesamtkontext einordnet. Ja, es kann ein Hinweis sein, aber nur weil der Schnodder grün ist, heißt es nicht, dass das Kind einen bakteriellen Infekt hat, sondern man sollte da eben nach weiteren Hinweisen schauen. Ein guter Hinweis ist zum Beispiel, dass das Kind sehr lange hohes Fieber hat oder dass es dem Kind extrem schlecht geht, dass es ein ganz, ganz starkes Krankheitsgefühl hat. Oder es gibt ja auch Testungen, die man machen kann, Abstriche und so weiter, wo man eben dann direkt den Erreger nachweisen kann. Und dann kann man eben gegebenenfalls ein Antibiotikum geben. Aber nur weil die Nase grün, der Schnodder grün ist, deswegen sollte man kein Antibiotikum geben. Mhm. Und vielleicht zum Zahn.
Genau.
Also da hält sich ja wirklich der Mythos hartnäckig, dass die Kinder beim Zahn hohes Fieber bekommen. Es ist aber tendenziell eher umgekehrt. Also erstmal ist es schon so, dass im Zahndurchbruch, dass der Körper seine Temperatur etwas hochreguliert, weil dann eben die Stoffwechselprozesse besser laufen, schneller laufen sozusagen, und das erleichtert den Zahndurchbruch. Hochregulieren heißt aber hier bis eigentlich zu einer Temperatur von 38,0. Das haben auch Studien gezeigt. Also das ist per Definition kein Fieber, nur bei Babys, aber in den ersten 3 Lebensmonaten. Aber wir sprechen ja meistens beim Zahn von größeren Kindern. Was aber schon so ist, dass gerade um den Zahndurchbruch, also wenn die Kinder die ersten Zähne bekommen, das ist ja in der Regel so mit 6 Monaten, so plus minus, da lässt halt der Nestschutz nach. Also der Nestschutz ist ja der Schutzmantel sozusagen, den das Kind unter der Geburt von der Mama bekommt. Und mit ganz viel Informationen über das Immunsystem. Und der schützt das Kind für so 6 bis 8 Monate ungefähr. Manche sagen auch bis zu einem Jahr. Das kommt immer ein bisschen drauf an, gegen welche Erreger. Und der lässt aber stückweise nach. So um den 6. Monat fängt das eben an. Oder sind wir da schon relativ abgeflacht vom Nestschutz. Und zusätzlich haben wir dann in dem Bereich auch noch die Beikosteinführung, wo wir natürlich auch nochmal eine Ernährungsumstellung haben. Das heißt nochmal eine Belastung einerseits für den Darm. Im Darm sind ja auch ganz viele Zellen des Immunsystems. Gleichzeitig aber auch natürlich, wo wir andere Stoffe aufnehmen. Auch über die Ernährung kann man ja Bakterien, Viren und so weiter mit sich aufnehmen. Und die Kinder nehmen in dem Alter generell eben einerseits durch die orale Phase, die ja dann auch beginnt oder da läuft, und natürlich auch durch das Zahn, weil es einfach wehtut, die Hände ganz viel in den Mund. Und da haben wir ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass das Kind eben mehr Keimen ausgesetzt ist einerseits und aber auch das Immunsystem eben viel zu tun hat, also was das Immunsystem zu schaffen hat. Und dann ist es manchmal einfach echt zu viel fürs Immunsystem. Und dann haben wir halt eben die Erreger etwas leichteres Spiel. Und deswegen werden die Kinder dann krank.
Okay. Wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Aber lass uns noch zum Schluss einmal kurz das Thema Sicherheit ansprechen. Welche Mythen gibt es denn da so und wie können wir die widerlegen?
Boah, da gibt es einige. Da reden wir auch immer in meinem Erste-Hilfe-Kurs immer sehr ausführlich drüber tatsächlich. Also welchen ich gerade erst vor kurzem wieder erlebt habe, ist so der Fahrradhelm. Darum kreisen sich echt extrem viele Mythen. Ist ja auch Thema Sicherheit wirklich ganz, ganz wichtig. Also Fahrradhelm im Straßenverkehr ist echt ein absolutes Muss. Gilt auch auf Laufrädern, gilt auch im Fahrradanhänger übrigens. Es gibt eigentlich nahezu keinen Fahrradanhänger, wo kein Helm empfohlen ist. Der Käfig reicht eigentlich nicht aus zum Schutz. Aber was mir wichtig ist, ist zum Beispiel kein Fahrradhelm auf dem Spielplatz anzuziehen. Da gab es leider schon Strangulationen, weil die Kinder dann eben den Helm anhatten. Ich habe da auch vor kurzem gerade extra noch mal so ein bisschen recherchiert. Und es gibt wirklich ganz viele Foren, wo dann auch sich ausgetauscht wird, dass das Kind unbedingt einen Fahrradhelm auf dem Spielplatz anhaben muss, um das Kind beim Klettern zu schützen, wenn es runterfällt. Da möchte ich unbedingt von abraten. Also das ist deutlich gefährlicher, mit dem Helm zu klettern, wegen einer Strangulation, wie wenn es runterfällt und auf den Kopf fällt. Dann natürlich, was auch noch so ein Ding ist, ist Wärmflasche oder generell so auch Thema Verbrühung. Also Wärmflaschen würde ich echt für Kinder nicht empfehlen. Also erstmal sollte man die übrigens nicht mit heißem Wasser einfüllen, weil die dann platzen können, also mit kochend heißem Wasser. Aber generell sind die meistens viel zu alt. Die hat man jahrelang in der Schublade liegen. Die werden spröde, die werden porös und können halt eben platzen und dann zu schweren Verbrühungen führen. Habe ich gerade erst gestern wieder leider ein Kind erlebt, das eine schwere Verbrühung dadurch erlebt hat. Und ja, die sind einfach langfristig wirklich gezeichnet, die Kinder. Deswegen Kirschkernsäckchen ist eine super Alternative, wenn man Wärme dem Kind geben möchte, zum Beispiel bei Bauchschmerzen. Aber von der Wärmflasche würde ich unbedingt abraten.
Bis zu welchem Alter? Oder würdest du sagen, generell keine Kinder? Oder wenn die jetzt 12 sind oder so?
Ja, das ist gleich auch ein bisschen persönliches Empfinden, aber ich bin generell kein Freund von Wärmflaschen. Okay. Ich traue denen einfach nicht. Die können wirklich echt so schnell porös werden. Ehrlicherweise, wer überprüft denn das Material, bevor er es nutzt vorher? Also, dass man da wirklich da richtig reinguckt, ob da etwas kaputt ist. Ich bin generell Freund von Kirschkernsäckchen und auch ich selber nutze keine Wärmflasche mehr. Okay. Ich habe die bei uns aus dem Haushalt verbannt, weil auch ich möchte keine Verbrühung haben. Es gibt auch bei Erwachsenen immer wieder schwere Verbrühungen durch Wärmflaschen.
Okay.
Kinderhaut ist natürlich nochmal deutlich dünner und deutlich empfindlicher. Das heißt, die Verbrühungen sind meistens schwerwiegender, aber generell bin ich eher Freund von Kirschkernsäckchen.
Wir sind auch Team Dinkelkissen.
Ja, oder der ist genau. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
Genau, so, Alternativen.
Sowas in der Art, genau. Total.
Ja, spannend. Ich könnte jetzt wirklich noch Stunden über die ganzen Themen reden, aber leider ist unsere heutige Folge nun wirklich zu Ende. Ihr könnt aber noch ganz viel darüber lesen. Wenn ihr mögt, schaut unbedingt mal in Celines Buch. Es heißt Kindergesundheit heute, Schluss mit überholtem Halbwissen. Vielen lieben Dank an dich, Celine, dass du bei uns heute zu Gast warst.
Ja, danke an euch für den Austausch. Ich fühle mich sehr geehrt, mit euch sprechen zu dürfen.
Es war uns ein großes Vergnügen. Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, wie wir selbstbewusster bedürfnisorientiert erziehen, dann hört doch mal in Folge 151 mit Michelle Liussi. Und wenn ihr mehr zum Thema Gesundheit, Kindergesundheit hören wollt, dann schaut doch mal in unser Archiv. In Folge 15, Katja hat es schon gesagt, ging es um das Thema Fieber und auch um Krämpfe, die wir Eltern kennen konnten. In Folge 31 haben wir darüber gesprochen. In Folge 31 haben wir darüber gesprochen, welche Dinge für Kinder lebensgefährlich, gesundheitsgefährdend und ungesund sind. Und vielleicht ist auch interessant, wie wir mit Unfällen oder Notfällen umgehen sollten. Dann hört doch in die Folgen 102 und 130 rein. Wir verlinken für euch die genannten Folgen natürlich und auch Celines Buch in den Shownotes und bei uns im Blog, also schaut gerne mal vorbei. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Wir sagen für heute
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.